wirklich spannend, also fast ein bisschen sehr spannend, an einen Ort zu kommen, wo ich keinen Mensch kenne. Doch, stimmt nicht, Debbie kenne ich. Sonst kenne ich niemanden und ich weiß auch nicht, wo das genau war. Ein Junge hat mir da geholfen. Ich habe gefragt, du weißt, wo die Freie Evangelische Gemeinde ist? Und, ja, die, so eine Kirche. Ah, ja, ja. Und dann hat es mir gezeigt. Super. Und ich bin hier. Wunderbar. Und das Thema heute Morgen, ich habe noch die Folie, können wir eine Folie noch haben, ist ja Vertrauen auf den Gott, der lebt. Und es ist ja so, dass wir immer wieder auch vor Veränderungen stehen. Und die meisten von uns, ich denke, die meisten Menschen haben nicht so gerne Veränderungen. Aber es gibt auch Ausnahmen. Es gibt solche, die brauchen immer wieder Veränderungen. Mich würde es verwundern nehmen, gibt es jemand von euch, der sagt, ich brauche immer wieder mal eine Veränderung? Könnt ihr mal? Doch, ja. Ja, nicht schlecht. Aber so die Masse, so die, in der Schweiz und wo auch immer, ist schon tendenziell nicht unbedingt so. Und jetzt ist es aber so, dass die größte Veränderung steht eigentlich den Teenagern bevor. Und das ist schon noch heavy, denke ich so. Denn sie werden älter und sie wissen, in absehbarer Zeit müssen sie das wohlige Nestchen zu Hause verlassen, Familie, Eltern und auf eigenen Beinen stehen. Und das ist gar nicht immer so einfach. Und dabei ist es ja nicht so, dass die große weite Welt auf uns gewartet hätte oder uns den roten Teppich auslegt, auch dass wir den Glauben so weiterentwickeln können. Im Gegenteil, manchmal ist es ja sogar so, dass wir belächelt oder abgelehnt werden wegen unserem Glauben. Und ich möchte heute Morgen mal der Frage nachgehen, wie können wir Gott vertrauen, auch angesichts Veränderungen, die uns nicht unbedingt gerade so willkommen sind. Wie kann Gott uns helfen? Es gibt in der Bibel eine Person, die uns da enorm viel vormachen kann. Ein Vorbild ist, die das erlebt hat, und das ist der Daniel. Und ich habe lustigerweise erst beim Memorieren gemerkt, dass ja der Daniel bei euch eine besondere Person ist, weil ihr Pastor so heißt, ist ja umso besser. Ich möchte euch in einem ersten Predigtteil mitnehmen in diese lebensverändernde Erfahrung von Daniel in seiner Jugendzeit. Und dann in einem zweiten Teil wollen wir uns Gedanken machen, wie können wir selber im Vertrauen auf Gott so ähnlich leben, wie es Daniel gemacht hat. Daniel hat ja im Südreich von Israel gelebt, in Juda. Als Kind ist er aufgewachsen und er hat erlebt, wie sein Volk gottlos gelebt hat. Die haben Götzen verehrt, die haben Gottes Gebote mit Füßen getreten. Und Daniel hat auch miterlebt, wie dann das passiert ist, was Gott angekündigt hat, nämlich ein Gericht ist über das Land hereingebrochen. Das hat Gott schon lange vorher angekündigt. Und zwar so im September 605 vor Christus ist Nebukadnezar, der König von Babylon, der ist in das Land eingefallen und hat es erobert. Und Nebukadnezar und sein Heer war ja wirklich furchterregend, eine Weltmacht. Wenn der ein Land angepeilt hat, dann war nicht die Frage, ob er es erobern kann, sondern nur, wann es soweit ist. Und so ist es auch passiert in Juda. Und der Nebukadnezar hat jeweils auch die nützlichsten und talentiertesten Leute weggeführt nach Babylon. Und so tat er es auch bei der Eroberung von Juda. Und unter diesen Leuten, die weggeführt wurden, waren auch Daniel und drei von seinen Freunden. Und ich habe mir überlegt, was war das für eine Veränderung für die vier jungen Männer? Die wurden von zu Hause einfach weggerissen. Ihr Land wurde zum Teil zerstört. Und sie mussten eine Wanderung machen, die ist 800 Kilometer lang war die. Also wir sehen hier, Jerusalem. Und wenn man von da aus rechnet, waren es etwa 800 Kilometer. Das war ziemlich weit. Und zwar in ein Land, der Daniel hat die Sprache nicht gekannt, die Kultur, es war alles völlig fremd. Und immer auch im Wissen, was ist jetzt zu Hause? Was ist mit den Leuten, die mir wichtig sind? Ich denke mal, dass der Daniel, dass sein Glaube durchaus auch auf die Probe gestellt worden ist in dieser Zeit. Und jetzt steigen wir ein im Bibeltext, Daniel 1 ab Vers 3. Hier heißt es folgendermaßen. Danach befahl der König seinem höchsten Hofbeamten Aschpenas, er solle von den jungen Israeliten junge Männer auswählen, die aus dem Königsgeschlecht oder aus den vornehmen Familien des Landes stammten, und sie an den Hof bringen. Dann unterrichte sie in der Sprache und den Schriften der Babylonier. Der König legte auch fest, wie viel sie täglich von der königlichen Tafel zu essen und aus dem königlichen Weinkeller zu trinken bekommen sollten. Nach dreijähriger Ausbildung wollte er einige von ihnen zu seinen Ratgebern machen. Unter den ausgewählten jungen Männern befanden sich auch Daniel, Hanania, Mischael und Asaria, die alle zum Stamm Juda gehörten. Wisst ihr, die Babylonier, die sind schlau. Die haben Nachwuchsförderung betrieben. Die haben da die Jungen genommen, sie 3 Jahre lang ausgebildet und die Besten der Besten sollten nachher Ratgeber werden am Königshof. So konnte das Land noch länger an der Macht bleiben, sich besser entwickeln. Also eigentlich noch ganz schlau, was die gemacht haben. Ich habe mir überlegt, eigentlich machen wir ja ganz was Ähnliches in unseren Gemeinden. Ja, heute Morgen findet Kinderhütte statt, Sonntagsschule, Jungschar beginnt wieder, haben wir gehört. Vielleicht habt ihr auch biblischen Unterricht für die Teenager. Und das ist genau dasselbe, dass wir in die Jungen investieren. Und wir machen das ja einerseits darum, weil wir überzeugt sind, Jesus ist das Beste, was einem Menschen passieren kann. Aber andererseits machen wir das auch, weil wir wissen, wir brauchen die nachfolgende Generation, damit unsere Gemeinde in Zukunft auch sich gut entwickeln kann. Wir brauchen sie, damit wir nicht überaltern. Nun, die Ausbildung für Daniel und seine Freunde, ich stelle mir vor, das war positiv für die. Die waren wahrscheinlich lernbegierig, waren intelligent, die haben das gerne gemacht. Jetzt gab es aber 2 Probleme. Das erste Problem, die 4 Freunde bekamen neue babylonische Namen. Stellt euch mal vor, noch mehr Veränderung. Jetzt heißt er nicht mehr, ich weiß nicht, gibt es einen Max? Jetzt heißt er nicht mehr Max, sondern jetzt heißt er einfach Sepp. Einfach so. Und es war aber noch viel schlimmer, der Wechsel. Weil die bekamen, und das ist das eigentliche Problem, sie bekamen Namen, die hatten religiöse Bedeutungen. Zum Beispiel Daniels neuer Name Belshazzar, der bedeutete Bel schütze sein Leben. Und Bel war der Hauptgott der Babylonier. Und der König machte das, weil er versuchte, die 4 Jungen von ihrem Gott wegzubringen zu den babylonischen Göttern. Also das ist ein Problem, definitiv. Und das 2. Problem war die Ernährung, die sie genießen sollten. Und auf dem Speisezettel standen Dinge, wenn sie die essen würden, wären sie unrein. Und das würde sie von ihrem Gott trennen. Das gäbe wie eine unreine Beziehung und das wäre schwierig. Und jetzt müsst ihr mal vorstellen, sie waren ja eh schon völlig alleine, entwurzelt. Und jetzt sollten sie sich von ihrem Gott, ihrem Fundament auch noch irgendwo entfernen. Das war ein riesiges Problem. Und irgendwie, finde ich, hat diese Situation etwas gemeinsam mit uns heute. Auch wir werden häufig bedrängt, unsere Maßstäbe anzupassen, unseren Lebensstil an die Gesellschaft anzupassen. Zum Beispiel, wenn man Gottes Ordnungen lebt und Sexualität nur in der Ehe auslebt oder auch erst bei der Hochzeit zusammenzieht, dann wird man heute als ewig gestriger angeschaut in der Gesellschaft. Ähnliches gilt, wenn wir nicht mitmachen beim Lästern über andere, beim zu viel Alkohol trinken oder kiffen oder rauchen, dann wird man schon ein bisschen komisch angeschaut. Aber vielleicht haben wir sogar ja selber, oder unsere Jungen vielleicht, den Eindruck, ja, ich komme doch zu kurz, wenn ich die Ordnungen Gottes wirklich einhalte, dann komme ich zu kurz. Oder ich denke vielleicht, so kann ich doch gar nicht leben, sonst bin ich ein Exot. Nun, und Daniel, wie hat er das gemacht? Hätte er sich nämlich gegen diese babylonische Weltmacht gestellt, punkto Essen, wäre er ein Exot gewesen, der bald im Gefängnis sitzt. Nun, es heißt im Vers 8, Daniel beschloss in seinem Herzen, keine Speisen und keinen Wein vom Tisch des Königs anzurühren. Er wollte sich an die Speisegesetze seines Gottes halten. Er bat Aschpenas, eben den obersten Hofbeamten, um die Erlaubnis, die kultisch unreinen Speisen nicht essen zu müssen. Nun, Aschpenas war Daniel wohlgesinnt, heißt es, aber er wusste, wenn die 4 Freunde wegen dieser Schmalkost dann irgendwie schon kränklich und schlechter aussehen würden als die anderen, dann würde der König Nebukadnezar kein Erbarmen kennen. Der hat keine Geduld und keine gute Laune und Aschpenas wäre bald einen Kopf kürzer. Heißt es effektiv so. Und Daniel wollte das ja auch nicht. Das ist ja ganz klar. Aber er ließ trotzdem nicht locker. Er nahm einen neuen Anlauf bei einem anderen Diener, Und es heißt dann im Vers 12, er sagt dem Diener, ernähre uns versuchsweise 10 Tage lang mit Gemüse und Wasser, oder? Gute Idee. Mach doch mal, versuch doch mal. Und vergleiche nach dem Ablauf dieser 10 Tage unser Aussehen mit dem der anderen jungen Männer, die von den Speisen des Königs essen. Danach entscheide, wie du weiter mit uns verfahren willst, je nachdem, was du an uns siehst. Und der Diener dachte, okay, gut, in 10 Tagen kann nicht so viel passieren. Machen wir mal, oder? Er willigte ein. Und was passierte? Ich denke, die meisten kennen die Geschichte. Nach diesen 10 Tagen sahen die 4 Männer besser aus als alle anderen Azubis. Die waren richtig, wahrscheinlich so rote Bäcklein und haben so richtig gut ausgeschaut. Und so fand Daniel einen Weg, in einem gottlosen Umfeld seinem Gott treu zu bleiben. Und Daniel war in dieser Zeit etwa 15, 16 Jahre alt. Stellt euch das mal vor. Der hat nicht einfach so die Ohren nach hinten geklappt und alles gemacht, was sie gesagt haben. Der wollte das nicht. Er ließ es nicht wie ein Schicksal über sich ergehen. Und das finde ich sehr eindrücklich, weil die Beziehung zu seinem Gott, die war ihm so wichtig. Darum wollte er nicht unrein werden vor diesem Gott. Und so wagte er das System im Weltreich Babylon, in diesem Fremden, alles ist fremd, er wagte das zu hinterfragen. Und wie ging es weiter? Vers 17 heißt es, und Gott schenkte diesen 4 jungen Männern Einsicht. Gott schenkte das. Er schenkte etwas, das sie vorher nicht in dem Ausmaß hatten. Gott legte es in sie hinein. Einsicht und Verständnis für die Wissenschaft und für alle Schriften ihrer Zeit. Die waren Genies, glaube ich mal, in dieser Zeit. Die waren total, die sind durchgesehen, die haben alles checkt und verstanden, kann man so sagen. Was damals in Babylon wichtig war. Gott segnete ihren Mut und ihre Treue ihm gegenüber. Und nach 3 Jahren haben die 4 Männer mehr überzeugt als alle anderen. Und sie wurden als Beste der Besten ausgewählt und durften Ratgeber werden. Diese jungen Büblis da, 19, 20 Jahre alt, wurden Ratgeber in der Weltmacht Babylon bei diesem furchterregenden König Nebukadnezar. Das ist schon noch dicke, dicke Post, finde ich. Das heißt auch dann, wirklich noch gleich, finde ich, und immer wenn eine schwierige Frage beraten werden musste, die Verstand und Einsicht forderte, also wenn es wirklich darauf ankam, wandte sich der König an wen? An diese Männer. Dabei fiel ihm auf, dass sie allen Gelehrten und Zeichendeutern seines Reiches ein bisschen überlegen waren. Nein, 10-mal. Es fiel ihm auf das. Stell dir schon mal vor. Das war überdeutlich. Und ich glaube, die waren eh schon ziemlich tough, intelligent, aber das Entscheidende war, was wir vorher gelesen haben. Gott hat ihnen das noch geschenkt, dass sie derart sich abhoben. Und die haben ihren Glauben ja gelebt. Das waren die Hebräer, die an ihren Gott glaubten und das lebten. Und so waren die da. Sehr eindrücklich, finde ich. Wenn wir etwas lernen sollten, bis dahin, finde ich, dass nämlich Gottes Dimension ist außerordentlich viel entscheidender als jede irdische Dimension. Und ich finde auch, wir sollten uns unbedingt von diesem Daniel inspirieren lassen. Machen wir es doch wie er. Schwimmen wir nicht einfach mit dem Strom, vor allem da, wo es uns von Gott wegbringen würde, sondern ja, stehen wir auf und tun wir das, was richtig ist vor Gott. Vielleicht kommen wir auch mal im Geschäft in seine Lage oder im Militär oder in der Schule. Und dass wir dann nicht einfach kuschen dem Chef gegenüber oder wem auch, sondern dass wir auf die Hinteren stehen. Jetzt ist aber wichtig, Daniel hat nicht rebelliert. Der hat nicht irgendwie einen Streit angezettelt, eine Krise, sondern er ging weise vor. Er hat verhandelt und hat einen Vorschlag gemacht. Du könntest doch mal 10 Tage lang, versuch's doch mal, du hast ja nichts zu verlieren. Und beim ersten Mal hat es nicht geklappt, hat er nicht gerade aufgehört, hat eine andere Idee gehabt, bei einer anderen Person. Und Gott hat ihm den Weg geöffnet. Ja, und wie können wir so handeln wie Daniel? Wie können wir das so machen? Wie können wir uns Vertrauen auf Gott setzen in einem Umfeld, das nicht unbedingt so gottfreundlich ist und wo wir vielleicht ein kleines Nümmerlein sind, ein kleines Rädchen im System? Was ist von unserer Seite her nötig? Nun, Daniel liebte seinen Gott. Das war offensichtlich. Und damit wir so mutig auf Gott vertrauen können wie Daniel, müssen wir Jesus Christus lieben. Wir müssen ihn lieben. Gott vertrauen heißt eigentlich Jesus lieben. Ich denke, mit dem beginnt das Ganze. Mit ihm zu lieben. Und jetzt ist mal die Frage, liebst du Jesus? Ich meine jetzt wirklich, denke ich, wenn wir jetzt schon länger so in einer Gemeinde ein- und ausgehen, wissen wir ja schon, was die richtige Antwort ist. Aber lieben wir ihn wirklich? Weil ob wir ihn wirklich lieben, können wir auch an unserem Leben beurteilen, nicht nur an dem, was wir sagen. Zum Beispiel, wenn wir es mal von der anderen Seite anschauen. Wenn dir ein Mensch gleichgültig ist, und Gleichgültigkeit könnten wir mal sagen, ist vielleicht das Gegenteil von Lieben. Wenn dir ein Mensch gleichgültig ist, dann sieht man das an zwei Dingen. Du sprichst nicht mit dem und du hörst nicht auf diese Person. Und jetzt, wenn du mit Jesus wenig sprichst im Gebet und wenn du wenig auf ihn hörst im Lesen der Bibel, dann musst du sagen, ja, Jesus ist mir eigentlich gleichgültig. Sagst du vielleicht, nein, sicher nicht, er ist mir nicht gleichgültig. Auch wenn ich nicht viel bete und nicht viel Bibel lese. Aber denkt dir, Jesus empfindet das dann so, dass er geliebt ist? Jede Ehefrau, jeder Ehemann, wenn der Ehepartner nicht mit ihm spricht und nicht auf ihn hört, sagt er, ja, ich fühle mich nicht geliebt. Und bei Jesus ist es eigentlich genau gleich. Ist ein bisschen hart, gell, wenn man das so sich sagen müsste. Jesus ist mir gleichgültig. Aber wie liebt man denn Jesus? Wie geht das denn? Und einige meinen es ja schon gut. Wir meinen es gut, aber sind zum Teil ein bisschen mechanisch im Verständnis. Und der Hans-Peter Reuer, vielleicht kennt ihr den auch, der ist leider gestorben vor ein paar Jahren, aber er hat das mal so ganz amüsant verglichen, Gott zu lieben mit der Liebe in der Ehe, als Ehepaar. Und da kauft man zum Beispiel so ein Buch, so als Mann, wie kann man seine Frau lieben? Und dann steht da drin, gut, am Morgen sollst du eine halbe Stunde mit deiner Frau reden. Ist wichtig, okay, gut, wenn es da steht. Einmal die Woche sollst du mit ihr ausgehen. Natürlich, ja, das steht da im Buch drin. Und jetzt gehst du hin und sagst, gut, Schatzli, komm, setz dich hin. Weißt du, wir müssen jetzt eine halbe Stunde miteinander reden. Es steht im Buch. Und übrigens, am Donnerstag gehen wir zusammen essen. Das kostet zwar 80 Franken, aber es ist nicht so tragisch. Es steht im Buch und ich will ja ein guter Ehemann sein. Und übrigens, auch im Buch steht, wir sollten einmal im Jahr in die Ferien gehen. Und das machen wir natürlich auch wenn es ein bisschen teurer wird. Aber ich will ja wirklich ein guter Ehemann sein. Fühlt sich die Ehefrau geliebt. Es ist zu mechanisch. Es ist schwierig, oder? Wenn man das so, steht im Buch, also muss ich. Und einige leben ihre Beziehung zu Jesus ganz ähnlich. Da steht im Buch drin, jeden Morgen eine stille Zeit. Und so eine Viertelstunde, ist okay? Ist okay. Halbe Stunde, ist recht gut, oder? Und eine Stunde, da bist du ja oberfromm, wie man bald entrückt. Das ist der Hammer. Oder? Und dann beten wir vielleicht auch am Morgen, lieber Herr Jesus, bitte hilf mir durch den Tag, schenk mir Freude und Kraft und leite mich, Amen. Und dann geht mir durch den Tag und denkt kaum mehr an Jesus. Und irgendwann am Abend kommt einem in den Sinn, oh, im Buch stand ja noch, ich sollte am Abend auch noch beten. Oder der Pastor hat es gesagt. Und dann machen wir das. Jesus, danke für den Tag. Segne alle Menschen, alle Missionare. Amen. Ihr Lieben, ich überzeichne total natürlich. Hoffentlich auf jeden Fall. Aber wenn Sie nur so ansatzweise in diese Richtung die Beziehung zu Jesus leben, fühlt sich Jesus geliebt? Und müssen wir uns wundern, wenn wir dann Mühe haben, ihm in zentralen Dingen zu vertrauen und ihn nicht zu erleben? Hans-Peter Reuer hat auch ein Buch geschrieben, nach dem Amen bete weiter. Das meint eigentlich, nachdem du die Zeit, vielleicht am Morgen, mit Bibel lesen und beten gemacht hast, sagst Amen und dann gehst du in den Tag hinein und dann bete weiter. Und ich glaube, um das geht's. Wenn ich Jesus liebe, dann denke ich immer wieder mal an ihn. Tags durch, ich spreche mit ihm, auf dem Weg zur Arbeit, beim Sport oder während der Prüfungen in der Schule, wo auch immer. So bin ich ihm neu. Wisst ihr, wenn Jesus mir tagsüber wie ein Fremdkörper ist, ich kaum an ihn denke, dann muss ich mir ernsthaft Gedanken machen über meinen Glauben, dann ist er irgendwie nicht gesund. Aber wenn es dir vielleicht so ähnlich geht, das Gute ist, du hast noch großes Potenzial, das du entwickeln kannst und entdecken kannst. Und du bist herzlich eingeladen, sage ich jetzt einfach mal bei Daniel, eurem Daniel, anzuklopfen und ein Gespräch mit ihm zu erfragen. Mal zu überlegen, wo könnte ich meinen Glauben weiterentwickeln. Sehr doch genial. Ich bin überzeugt, Daniel würde das gerne machen. Nun, wenn wir wie der biblische Daniel auf Gott vertrauen wollen, dann brauchen wir eine prägende Beziehung zu Jesus. Und eine prägende Beziehung besteht nicht nur aus Reden und Hören, sondern sie geht noch einen Schritt weiter. Die Bibel sagt uns im 1. Jakobus 1, 22, seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein, sonst betrügt ihr euch selbst. Ah, okay. Betrügt ihr euch selbst. Also wenn ein Christ weiß, was von Gott her richtig ist, es aber nicht tut, dann denkt er vielleicht, ja, das ist meine christliche Freiheit. Ich mache es, wie ich will, ich möchte mich nicht verbiegen, es muss doch stimmen, ich muss echt sein, was auch immer. Und vielleicht weiß ich dann, nach der Bibel soll ein Christ keine Frau heiraten, die nicht den Glauben an Jesus teilt. Und trotzdem habe ich eine Freundin, die nichts von Jesus wissen will. Oder ich weiß, dass ich nicht schlecht über andere reden soll. Und trotzdem immer wieder informiere ich die anderen über gewisse Leute. Hast du gehört? Der XY, was der wieder gemacht hat. Weißt du, da können wir ein bisschen beten für ihn, oder? Aber, ja, genau. Aber was so eine Person dann wirklich tut, ist nicht die christliche Freiheit auszuleben, sondern sich selber betrügen, sagt unser Vers. Man betrügt sich selber, denn Jesus wird betrübt und geht irgendwann an den Rand des Lebens. Sein Einfluss wird kleiner. Und wisst ihr, was die Folge davon ist? Du tötest deinen Hunger nach dem Wort Gottes. Und dann ist die sogenannte stille Zeit ist nur noch oberflächlich und geht nicht mehr in die Tiefe. Und es fällt uns auch schwer, dann Jesus wirklich zu vertrauen. Also wenn ich Jesus wirklich liebe, dann übergehe ich nicht einfach seine Gebote, so wie es nichts wäre, sondern ich bemühe mich darum, ich ringe darum, so zu leben, wie er es will. Und noch ein weiteres, damit Daniel so leben konnte, er konnte das unter anderem auch, weil er nicht alleine war. Er hatte seine drei Freunde. Vielleicht hätte er es ohne diese drei Freunde nicht geschafft. Und wir brauchen auch andere Christen. Wir brauchen andere Christen. Zinzendorf war ein großer deutscher Glaubensmann. Und er hat gesagt, ein Mensch braucht drei Bekehrungen. Und zwar die erste ist die Bekehrung zu Christus, zu Jesus, die persönliche Beziehung. Und die zweite ist die Bekehrung zur Kirche, hat er gesagt, oder zur Gemeinde, weil wir einander brauchen. Gut, heutzutage hat sich das ja verändert. Wir sind ja heute derart individualisiert, dass wir auch denken, manchmal, wir können doch auch alleine so ein bisschen kutschieren. Ich und Jesus, das genügt. Und die Gemeinde, die ist auch noch da, wenn ich mal Zeit habe. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Vielleicht ist es in der Stadt noch ein bisschen ausgeprägter. Aber die Bibel zeigt, dass die Gemeinde ist so etwas Einmaliges. Die Gemeinde ist der Leib von Jesus Christus. Und wenn ich in die Gemeinde unverbindlich behandle, wenn es gerade recht kommt, bin ich da und sonst habe ich halt keine Zeit, dann behandle ich Jesus Christus so. Also ich kann nicht die Gemeinde von Jesus trennen. Und das muss man sich auch immer wieder bewusst werden. Die Gemeinde ist der Körper von Jesus. Und das heißt auch, darum sind wir alle, die zur Gemeinde gehören, wertvoll. Ob ich jetzt jung und fit bin oder älter und nicht mehr so fit. Wir sind alle wertvoll, weil alle zur Gemeinde gehören, die Jesus im Leben haben. Und das ist ganz entscheidend. Und es braucht auch alle, damit wir vollständig sind. Ja. Und wir sollen nicht die Gemeinde besuchen, glaube ich, die uns am besten einfach so passt, so wie im Online-Job, dass man alles so abcheckt, vergleicht und oh, das ist der beste, meisten Punkte, da gehe ich hin, sondern, dass ich die Gemeinde besuche, die, in die Jesus mich hineinstellt, in der er mir einen Auftrag gibt, auch wenn die Gemeinde nicht vollkommen ist. Ohne verbindliches Gemeindeleben kann ich nicht wirklich im Glauben auf Gott leben und wirken. Und die dritte Bekehrung, die Zinzendorf erwähnt hat, ist die Bekehrung zur Welt. Und auch das ist unerlässlich. Dass ich eben auch den Glauben nicht nur innerhalb der Gemeinde lebe, den Anlässen, sondern dass ich wie erkenne, ich, ey, es gilt jetzt darum, von Montag bis Samstag eben auch das zu leben. Wo ich auch bin, in zu Hause, in der Nachbarschaft, im Geschäft, in der Schule. Und ich glaube, das ist gerade für Eltern enorm entscheidend, dass sie den Glauben leben, dass sie zu Hause darüber reden, dass man betet, dass man mit den Kindern auch ja Büchlein anschaut oder was dann auch dran ist. Gibt es so viel. Und ich habe schon von Jugendlichen gehört, die haben gesagt, das sei für sie ziemlich schwierig gewesen. Zu Hause sei das kein Thema gewesen. Und wenn es dann ganz dumm kommt, steht dann der Vater am Sonntagmorgen vorne und sagt was und weiß, betet noch und so, aber zu Hause sagt er nichts. Das ist für Kinder, ist das enorm schwierig. Darum die Bekehrung zur Welt. Leb den Glauben dort, wo du bist. Und ich glaube, ein gesunder Christ ist einer, der alle diese drei Bereiche erkannt und vollzogen hat. So ist die Grundlage gegeben, im Vertrauen auf Gott Großes zu bewältigen. Und jetzt, wenn man so die Predigt ein bisschen würde so Revue passieren lassen, müsste man sagen, wow, das ist aber schon noch ein bisschen viel, oder? Was man da alles sollte, Jesus lieben, Täter sein vom Wort, so im Alltag, ein aktives Glaubensleben und dann auch sich verbindlich zur Gemeinde halten, stöhnen. Und darum kommt jetzt noch ein ganz wichtiger Punkt. Der gilt eigentlich jeden Sonntag, aber man kann sich jeden Sonntag sagen, weil sonst wird es ein bisschen langweilig, aber das ist ganz entscheidend. Nämlich, wenn wir Gott so vertrauen wollen, wie Daniel, dann kommen wir an einer Sache nicht vorbei. Wir müssen bewegt sein vom Evangelium. Die gute Botschaft, das muss wichtig sein in unserem Leben. Und die gute Botschaft, die lautet so, denn alle Menschen haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Stell euch mal vor, wenn es jetzt fertig wäre. Das wäre ziemlich deprimierend. Aber es geht Gott sei Dank weiter. Doch Gott erklärt uns aus Gnade für gerecht. Er erklärt, öffentliche Erklärung, boah, du bist gerecht. Es ist sein Geschenk an uns durch Jesus Christus, sein Geschenk, der uns von unserer Schuld erlöst hat. Gott ist vollkommen, perfekt, heilig. Und niemand kann in seiner Gegenwart sein, ohne diesen Maßstab an sich zu tragen. Es geht nicht. Der würde gerade tot umfallen. Und nun ist es dummerweise so, jede einzelne Sünde macht uns unheilig. Und wir können nicht vor Gott bestehen. Aber das Evangelium sagt, Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist in diese Welt gekommen und hat jede unserer Unheiligkeiten, Schulden auf sich geladen und ist dafür gestorben. Und er bietet uns Vergebung an, jedem, der ihn darum bittet. Da kommt man quasi vom tiefen Minus aufs Plus. Das war ziemlich viel. Aber die gute Botschaft geht noch weiter. Denn wer Jesus Christus in sein Leben einlädt, dem schenkt er seine Gerechtigkeit. Und das finde ich schon auch ziemlich dicke Post. Das heißt, wenn Gott mir seine Gerechtigkeit schenkt, dann schaut er mich an und sagt, ja, der Thomas, der hat immer alles richtig gemacht. Der hat nie einen fehlt, der ist perfekt gelebt. Nie eine Möglichkeit verpasst, etwas Gutes zu tun. Hat sich völlig aufgeopfert. Das ist ja unglaublich, nicht? Und das ist nicht so, weil ich das mit meinem Leben erwirkt hätte, sondern weil es Gott mir schenkt, weil es seine Gerechtigkeit auf mich legt. Und diese Good News, das treibt mich an, Jesus mit meinem Leben Danke zu sagen. Und eben auch diese Dinge, wo wir gesagt haben, ist ein bisschen viel, das anzupeilen, weil ich bin so dankbar. Aber es gibt noch einen Punkt. Die gute Botschaft enthält noch einen ganz wesentlichen Punkt. Denn wenn Jesus in mir lebt, dann habe ich in mir eine göttliche Kraft. Und nur in dieser Kraft kann ich das tun, was Jesus von mir will. Nur in ihm. Und ich glaube, hier haben viele Christen ein Manko, inklusive mir. Wir müssen unbedingt lernen, noch mehr aus dieser Jesus-Kraft zu leben, die in uns schon existiert. Diesbezüglich ist mir ein Vers ziemlich wichtig geworden im Galater 2, Vers 20. Da sagt Paulus, ich lebe, doch nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Christus lebt in mir. Und darum berufe dich auf diesen Christus und seine Kraft, die in dir lebt. Wenn du irgendwo anstehst, wenn du nicht weiterkommst, dann sag Jesus, ich berufe mich jetzt auf deine Kraft, die in mir wirkt. Ich tue das jetzt aus dir heraus. Und dann gib Gas. Vielleicht sollten wir nicht nur beten, Herr, hilf mir, Herr, schenk mir Kraft, Herr, tue dies, sondern vielleicht sollten wir mehr auch die in uns vorhandene Kraft in Anspruch nehmen. Sagen, ich lebe das jetzt in dir aus. Und mach doch mal den Versuch. Vielleicht denkt ihr, ja, also das ist ja irgendwie Haarspalterei, ob ich jetzt das so sage oder nicht und es dann tue. Aber versucht's mal. Vielleicht in den nächsten Tagen, in einer Situation, wo du merkst, wow, Überforderung, Nerv, Stress, was auch immer. Und dann sagst du, Jesus, die nötige Kraft ist jetzt in mir schon vorhanden. Ich nehme sie in Anspruch in dir. Und dann machst du es einfach. Du kannst ja nichts zu verlieren. Versuch's doch einfach mal. Ich wünsche uns von Herzen, dass wir in nächster Zeit, dass wir erleben, wie wir diese Kraft noch mehr entdecken und dann Dinge tun können, die wir uns gar nicht vorgestellt oder zugetraut hätten. Das wünsche ich euch. Und seid mutig und versucht's. Wir haben ja nichts zu verlieren. Aber in dieser Verbindung und Abhängigkeit zu Jesus Christus, so können wir leben, so ähnlich wie Daniel. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, ich würde dir vielmal Danke sagen für den Daniel. Es ist wirklich ganz ein besonderer Mann gewesen. Danke für das Vorbild, danke für die Ermutigung. Und Herr Jesus, danke, dass du, ja, dass du da bist und dass du in uns lebst, wenn wir dich angenommen haben. Und Herr Jesus, ja, bitte hilf, dass wir noch mehr das Potenzial ausleben können in dir, wo er da ist. Ich bitte dich jetzt, dass du jedem von uns vielleicht einen Punkt zeigst, wo er sagt, hey, dort würde ich einen Schritt machen in den kommenden Wochen. Und schenke uns Ermutigung und ein Weiterkommen mit dir. Danke vielmals. Amen.